Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
In Karlsruhe wurden heute Vormittag erste Messergebnisse der wohl präzisesten Waage der Welt präsentiert. Sie heißt Katrin und ist so empfindlich, dass sich damit die Masse eines mysteriösen Elementarteilchens bestimmen lässt, das so gut wie gar kein Gewicht auf die Waage bringt. Was dabei rauskam, verraten wir gleich. Außerdem nehmen wir den Flug einer Taxidrohne am Samstag in Stuttgart zum Anlass, mit dem Entwicklungschef der Bruchsaler Firma Volocopter zu sprechen. Und zwar über den aktuellen Stand und die künftigen Perspektiven für den Einsatz von Flugtaxis. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Ein 24 Meter langer Edelstahltank, in dessen luftleerem Inneren 23.000 feine Drähte verspannt sind. Das ist das Herzstück des Präzisionsexperimentes Katrin, mit dessen Hilfe Physiker am Karlsruher Institut für Technologie die Masse des Neutrinos genauer als jemals zuvor vermessen wollen. 60 Millionen Euro hat der Bau der Neutrino-Waage gekostet und die ersten Vorbereitungen dafür begannen bereits im Jahr 2001. Vor gut einem Jahr wurde die Anlage dann endlich feierlich in Betrieb genommen und nun, nach einer ersten erfolgreichen Messkampagne im Frühjahr, wurden am KIT erste Daten veröffentlicht. Sophie Stiegler über das Ergebnis und die Hintergründe.
Eigentlich ist es fast schon peinlich. Es ist das zweithäufigste Elementarteilchen des Universums und wir kennen nicht mal die einfachsten Eckdaten. Zum Beispiel, wie schwer es eigentlich ist, das Neutrino. Während ich diesen Satz sage, fliegen Billionen Neutrinos allein durch meinen Daumen. Sie durchströmen alle Ecken des Universums fast unaufhaltsam. Wie wabernde Geister fliegen sie durch fast alles durch. Man könnte meinen, dass sie deswegen keine große Rolle spielen im großen Ganzen. Das stimmt nicht. Aber wie einflussreich sie wirklich sind, hängt von ihrer Masse ab.
Wenn sie schwerer wären, hätten sie all die Strukturen, die sich im Universum gebildet haben, Galaxien wie unsere Milchstraße, Andromeda-Nebel, all das, was wir um uns herum sehen, hätten sie zerstört. Wie eine Welle am Strand, die jetzt einfach ihre Sandburg einebnet, so ähnlich kann man Neutrinos sehen.
Guido Drexlin hat mit seinem Team die vergangenen rund 20 Jahre auf eine einzige Zahl hingearbeitet, die Neutrinomasse. Am KIT, dem Karlsruher Institut für Technologie, steht seine Verbündete bei der Suche, Katrin. Sie ist etwa 70 Meter lang und hat einen sehr dicken Bauch, das Spektrometer.
So, jetzt stehen wir am Spektrometer und können mal 10 Meter hochschauen.
Also vor uns ist das Nichts sozusagen.
Ja, vor uns in diesem Tank natürlich. Ja.
Das Nichts ist ein Ultrahochvakuum, das in dem silbrigen Stahltank herrscht, damit nichts die Messungen stören kann. Die Neutrinos entstehen etwa 20 Meter weit weg, beim Zerfall von radioaktivem Tritium. Ein Neutrino entsteht dabei immer zusammen mit einem geladenen Teilchen, einem Elektron. Am einfachsten wäre es natürlich, die Neutrinos einzufangen und direkt zu vermessen. Das kann man aber vergessen. Sie würden einfach durch jedes Messgerät durchfliegen. Na gut, hat man sich also im Katrin-Team gesagt, vermessen wir halt die Elektronen. Die müssen sich die Energie aus dem Tritiumzerfall mit den Neutrinos teilen. Was sie übrig lassen, entspricht der Energie der Neutrinos und damit laut Einstein ihrer Masse.
Ich bin ungeduldig, dass es noch nicht März ist, wenn es endlich losgeht mit diesen 10 Milliarden Elektronen pro Sekunde.
Das war letztes Jahr. Dann kam der März 2019. Katrin machte ernst. Und keiner wusste, ob man überhaupt etwas Sinnvolles würde messen können. Und selbst als die ersten Daten dann da waren, kannten nicht mal diejenigen, die sie auswerten sollten, die richtigen Zahlen. Damit sie unvoreingenommen bleiben, erklärt Markus Steidl, stellvertretender Projektleiter von Katrin.
Deswegen haben wir die Daten verschleiert. Wir haben einen unbekannten Faktor draufgegeben, mit dem wir trotzdem alle Analyseprozeduren testen konnten, aber eben nicht den wahren Wert ermitteln konnten. Und erst nachdem wir eine Woche lang mit diesem unbekannten Faktor alles ausdiskutiert hatten, erst dann haben wir praktisch diesen Faktor enthüllt und erst dann war wirklich das tatsächliche Ergebnis auf dem Tisch.
Es ist eine Zahl, aber erstmal nur eine Obergrenze. Das Neutrino ist sehr wahrscheinlich leichter als 1,1 Elektronenvolt. In der Einheit wird die Masse von Elementarteilchen angegeben. Vorher lag die Obergrenze doppelt so hoch.
Wir sind auf jeden Fall erleichtert. Diesen Faktor 2, den haben wir jetzt in der Tasche. Einfach durch das Einschalten des Instruments quasi.
Die Zahl 1,1 Elektronenvolt bedeutet, dass ein Neutrino mindestens 500.000 Mal leichter ist als ein Elektron. Ein Hauch von nichts. Das Ergebnis zeigt, die Neutrino-Waage Katrin funktioniert. Eine wirkliche Überraschung, geschweige denn ein Durchbruch, ist das Ergebnis aber nicht. Das räumt selbst Markus Steidl ein.
Da muss man ehrlich sagen, um da wirklich in den interessanten Bereich vorzustoßen, da müssen wir wirklich die gesamte Messzeit von 5 Jahren haben.
In der Zeit soll Katrin die Obergrenze immer weiter nach unten drücken. Bis auf 0,2 Elektronenvolt dürfte die Messgenauigkeit reichen, wenn alles klappt. Ob das für den großen Wurf reicht, ist aber die Frage. Denn wahrscheinlich ist das Neutrino noch leichter. Darauf deuten Beobachtungen im Universum und andere Experimente hin. Das erklärt Karl-Heinz Kampert, Astroteilchenphysiker an der Universität Wuppertal.
Das eben alles zusammengefügt ergibt eben diese kosmologische Obergrenze, die eben unterhalb dessen liegt, was man mit Katrin erreichen kann. Das ist nach wie vor so.
Die Schätzungen sagen 0,1 Elektronenvolt und drunter. Das ist ärgerlich. Denn als Katrin geplant wurde, hatte man Neutrinos noch eine größere Masse zugestanden. Und die wäre mitten im Messbereich der Neutrino-Waage gewesen.
Aber dann würde man natürlich nicht aufhören, auf halbem Wege oder dreiviertel Wege ein Experiment aufzubauen. Einfach deshalb, weil das eben Modelle sind.
Wenn die Theoretiker daneben liegen, könnte Katrin also doch noch für eine Überraschung gut sein. Denn in den nächsten Jahren ist kein anderes Gerät in Sicht, das Katrin auf der Suche nach der Neutrinomasse das Wasser reichen könnte.
Sophie Stiegler über erste Ergebnisse der Neutrino-Waage Katrin in Karlsruhe. Vor dem Mercedes-Museum in Stuttgart hat am Samstag der Prototyp eines elektrischen Flugtaxis abgehoben und über den Köpfen von 12.000 Zuschauern 4 Minuten lang seine Runden gedreht. Die Taxidrohne des Startup-Unternehmens Volocopter aus Bruchsal, an dem auch Daimler-Benz beteiligt ist, ist ein Multicopter, unter dessen Rotoren eine zweisitzige Kabine hängt. Die blieb am Samstag zwar leer, das Fluggerät wurde von einem Piloten am Boden ferngesteuert. Aber wenn es nach dem Willen von Volocopter und seinen Investoren geht, soll eine Weiterentwicklung dieses Flugtaxis in 3 Jahren serienreif und offiziell für den Personentransport zugelassen sein. Jan-Hendrik Buhlens ist der Chief Technology Officer bei Volocopter. Ich habe ihn vor 20 Minuten gefragt, wie leistungsfähig der Volocopter aktuell ist.
Also der Volocopter, der fliegt mittlerweile täglich. Wir fliegen den bemannt, wir fliegen ferngesteuert, wir fliegen auch automatisch. Also das Produkt ist tatsächlich sehr gut ausgereift mittlerweile. Es handelt sich zurzeit noch um ein Vorserienmodell. Das heißt, wir arbeiten zurzeit noch an die nächste Iteration, wo es sich um das Serienmodell handelt. Jetzt. Aber tatsächlich haben wir heute schon ein sehr reifes Produkt, was wir auch in Stuttgart, glaube ich, unter Beweis gestellt haben.
Wie weit kann er fliegen und wie viel Gewicht kann er mit an Bord nehmen?
Also der Volocopter, den wir auf den Markt bringen werden, kann bis zu 35 Kilometer weit fliegen und kann dann auch 200 Kilo Nutzlast mitnehmen. Unser Vorserienmodell kann noch nicht ganz das, aber genau daran arbeiten wir jetzt, genau das noch zu optimieren.
35 Kilometer, das klingt jetzt für so ein künftiges Lufttaxi gar nicht nach so einer irrsinnig großen Reichweite. Für welche Einsatzfelder wäre sowas denn spannend? Also welche Märkte haben Sie im Visier?
Gut, dass Sie es ansprechen. Also genau das ist das Schöne, dass wir das auch gar nicht brauchen, die ganz große Reichweite. Also da unterscheidet sich ein Flugtaxi dann doch tatsächlich vom Elektrofahrzeug. Wir haben herausgefunden, dass wir für die meisten Städte der Welt mit 35 Kilometer Reichweite einen Großteil der Innenstadt abdecken können. Und das ist genau, wofür der Volocopter konzipiert wurde. Für innerstädtische Flüge, also Taxiflüge praktisch von einem Ort in der Stadt zu einem anderen Ort in der Stadt. Und da kommen wir mit 35 Kilometer tatsächlich an den meisten Orten in den Innenstädten der Welt hin.
Jetzt habe ich gelesen, Sie könnten mit diesem Fluggerät so ungefähr 100 km/h schaffen, also relativ flott sein. Mhm. Aber der Nachteil bleibt ja, Sie müssen dann nach der Landung, mal angenommen erst 30 Kilometer geflogen, nachtanken. Das dauert ja dann erstmal, oder? Bis der Akku wieder voll ist.
Stimmt. Genau deswegen haben wir uns da was Besseres überlegt. Wir tauschen die Akkus nach dem Flug. Das geht relativ zügig, machen wir auch heute bereits. Weil auch wir der Meinung sind, dass das Aufladen, wie man es kennt, von einem Elektroauto an der Ladesäule viel zu lange dauert. So viel Platz wird es auch gar nicht geben in den Städten. Deswegen streben wir an, nach der Landung sofort die Akku zu tauschen und dann innerhalb von wenigen Minuten auch schon wieder in der Luft zu sein, damit wir eben diese begrenzten Landeplätze, die es da in der Stadt geben wird, nicht allzu lange besetzen.
Wie viele bemannte Testflüge hat es denn schon gegeben? In Deutschland sind Sie ja bisher nicht bemannt geflogen, weil Sie es nicht dürfen, wenn ich es recht weiß.
Das stimmt nicht ganz. Also insgesamt haben wir über 1.000 Flüge absolviert. Das heißt, wir fliegen sehr, sehr viel mit dem Gerät, haben deswegen auch so ein sehr hohes Vertrauen in der Technik gewonnen. bemannte Flüge führen wir auch und vor allem auch in Deutschland durch. Das heißt, wir haben vor kurzem in Helsinki diesen bemannten Flug gezeigt, aber auch bei uns vor Ort im Großsaal führen wir auch regelmäßig bemannte Flüge durch. Wir haben ja auch eine sehr gute Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden, die da involviert sind, die uns genau aufgrund der Reife des Produkts und der Organisation auch diese Lizenzen für bemannte Flüge ausstellen.
Nun wollen Sie das Gerät ja serienreif machen, das klang schon an, in 2 bis 3 Jahren soll das soweit sein. Was bereitet Ihnen denn im Lichte der erforderlichen Zertifizierung gerade am meisten Kopfzerbrechen? Was ist technisch am herausforderndsten?
Erstaunlich wenig. Also das ist genau das, womit wir uns die letzten 2 Jahre eigentlich beschäftigt haben, wo wir auch sehr intensiv mit den Behörden und vor allem auch die europäischen Behörden, der EASA, zusammengearbeitet haben, um genau zu identifizieren, wo sich eine Marktzulassung von so einem elektrischen vertikalstartenden Flugzeug unterscheidet von einem herkömmlichen Flugzeug. Das heißt, die Baustellen, sage ich mal, die da zu adressieren sind, die kennen wir genau und dafür haben wir bereits Lösungen. Das heißt, für uns ist es hauptsächlich eine Sache der Umsetzung zurzeit und auch natürlich uns damit auseinanderzusetzen, wie wir das jetzt auf die internationalen Märkte projizieren. Weil natürlich wollen wir das Gerät nicht nur in Deutschland, nicht nur in Europa vertreiben, sondern auch weltweit. Und dafür bedarf es natürlich dann auch weltweite Standards für solche Fluggeräte.
Nun weiß man ja, dass Hubschrauber, und letztlich ist es ja eine Art Hubschrauber, nicht so ganz leise sind, wenn die starten und landen, was gerade in Städten öfter auch für Probleme sorgt, zum Beispiel in der Nähe von Krankenhäusern, wo sich Anwohner belästigt fühlen. Wie ist das denn beim Volocopter? Könnte die Lärmbelastung bei Start und Landung ein Showstopper sein?
Nee, das wird kein Showstopper sein. Das ist genau eine der Unterscheidungsmerkmale vom Volocopter im Vergleich mit anderen Helikoptern und Flugzeugen, dass wir extrem leise sind mit dem Volocopter im Vergleich zu anderen Flugzeugen. Ich denke, die 12.500 Menschen, die in Stuttgart vor Ort waren, haben das auch persönlich wahrnehmen können, wie leise der Volocopter ist. Das war auch einer der Ziele natürlich von den Flügen in Stuttgart, um das wirklich auch mal diese subjektive Faktor darstellen zu können. Objektiv gemessen ist auch der Volocopter extrem leise mit 65 Dezibel auf 75 Meter Abstand. Aber halt, das sind nur die nackten Zahlen. Wir sind grob gesagt 3-mal leiser in der Landephase wie eine typische Hubschrauber. Dazu kommt auch, dass der Geräuschpegel an sich auch viel weniger störend ist, jetzt subjektiv, für die Menschen am Boden wie von einem Hubschrauber. Also wir gehen davon aus, dass es in den Großstädten der Welt, wo es sowieso einen relativ hohen Lärmpegel gibt, dass man den Volocopter kaum hören kann am Boden.
Also Lärm, sagen Sie, im Prinzip kein Problem. Wie sieht es aus mit der Nachhaltigkeit? Jetzt wird ja viel darüber diskutiert, die urbane Mobilität nachhaltiger, effizienter, energiesparender zu machen. Wie passt das Abheben da ins Konzept? Weil meistens wäre es ja effizienter, am Boden zu bleiben.
Ja, wir brauchen nicht lange darüber reden. Natürlich wird Fliegen mehr Energie verbrauchen, wie am Boden zu bleiben. Das kann man, glaube ich, nicht bestreiten. Im Vergleich mit anderen Fluggeräten ist der Volocopter ziemlich effizient. Natürlich muss man immer auch den genauen Kontext anschauen. Also wenn auf einer bestimmten Route eine effiziente Bahnverbindung vorhanden ist oder eine effiziente Taxiverbindung am Boden, wo es keinen Stau gibt, ist vielleicht in dem Fall das Verkehrsmittel zu bevorzugen. In anderen Fällen, wo es keine effiziente Verbindung gibt oder man einfach viel zu viel Zeit im Stau verbringt, kann der Volocopter eine sehr attraktive Alternative sein. Und ich glaube, das muss man auch hervorheben. Der Volocopter wird nicht alle Taxis am Boden ersetzen und erst recht keine Züge, sondern wir bieten letztendlich ein ergänzendes Verkehrsmittel, mit dem sich viel Zeit sparen lässt. Und sind dabei auch lokal emissionsfrei. Es ist ein rein elektrisch angetriebenes Flugzeug. Das heißt, wir tragen jetzt auch nicht zur Feinstaubbelastung oder CO2-Erzeugung in den Innenstädten der Welt bei.
Sagt Jan-Hendrik Buhlens, er ist technischer Geschäftsführer bei der Firma Volocopter in Bruchsal, die mit Flugtaxis die urbane Mobilität revolutionieren will. Von elektrischen Lufttaxis zu Elektroautos. Dass die bei den Kunden noch nicht so richtig gefragt sind, liegt daran, dass sie teuer sind und die Reichweite nicht so richtig vielversprechend. Elektroautos kosten in der Regel mehr als vergleichbare Vehikel mit Verbrennungsmotor. Und man muss alle paar hundert Kilometer längere Zeit Strom zapfen, um nicht liegen zu bleiben. Für Problem Nummer 2 haben Fraunhofer-Forscher aus Freiburg jetzt aber immerhin eine Lösung parat. Auf der Automobilmesse in Frankfurt präsentieren die unscheinbare Solarzellen fürs Autodach, mit denen Elektromobile ihren Akku künftig selbst wieder aufladen könnten. Ines Rutschmann berichtet.
Von außen wirkt das Autodach wie jedes andere. Dunkel glänzt es und spiegelt seine Umgebung. Erst wer mit einer Taschenlampe ganz dicht herantritt, erkennt unter der Glasoberfläche viele kleine Solarzellen. Das Glas darüber haben Forscher vom Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme mit einer besonderen Schicht versehen. Benannt ist sie nach dem Morpho-Schmetterling aus den amerikanischen Tropenwäldern, erzählt der Leiter für Modultechnologie, Holger Neuhaus.
Der arbeitet nicht mit Pigmenten, wodurch er die Farbe herstellt, sondern durch Interferenzeffekte. Das Gleiche ist jetzt mit einer Beschichtung nachgebildet. Sie können eine Schicht auf Glas, auf Kunststoffe aufbringen, die nur in einem ganz feinen Wellenlängenbereich das Licht reflektiert und damit eine extrem brillante Farbe herstellt. Der größte Teil des Lichtes geht durch diese Schicht durch und erreicht die Solarzelle. Und damit hat man weiterhin eine sehr hohe Effizienz, aber trotzdem ein brillantes Erscheinungsbild.
Beides ist wichtig. Damit sich Solarzellen in Elektroautos und auch Lastwagen lohnen, müssen sie effizient arbeiten. Und eine homogene Oberfläche entspricht der Ästhetik, die viele Autobauer anstreben. Noch ist das solare Autodach ein Prototyp, jedoch so entworfen, dass es ein Hersteller direkt anstelle eines Panoramadachs einsetzen könnte.
Das Panoramadach besteht aus zwei zusammen laminierten, zusammengeklebten Glasscheiben und dazwischen kommt jetzt dann zusätzlich einfach noch die Solarzelle. Von daher muss der Automobilhersteller hier nur das Autodach sozusagen, dieses Bauteil auswechseln. Das ist sehr komfortabel und sehr einfach und hat damit doch einen erheblichen Solarertrag auch im Automobil.
Holger Neuhaus rechnet vor. Fängt ein gängiges Elektroauto viel Sonnenlicht ein, kann es pro Jahr rund 1900 Kilometer mit Solarstrom fahren. Das ist mehr als in vergleichbaren Projekten, denn die Wissenschaftler erzielen hohe Stromerträge. Dank der Morpho-Schicht und weil sie die Zellen nicht nebeneinander legen und dann verbinden, sondern sie miteinander verkleben. So bringen sie auf 2 Quadratmetern Fläche mehr als 400 Watt Leistung unter. Die Solartechnik macht ein Auto dabei kaum teurer.
Also es ist möglich, wenn das Ganze in großen Stückzahlen produziert wird, dass wir hier von ungefähr 200 Euro für ein solches Solardach sprechen. Also wir sprechen hier von Amortisationszeiten von 1 bis 2 Jahren.
Mit dem Dach ist längst nicht Schluss. Auch Motorhaube, Heck und Seiten versehen die Fraunhofer Forscher mit Solarzellen. Direkt aufs Blech laminiert und mit Kunststoff abgedeckt. Zu lösen haben sie dabei noch eine Sache. Die Solarzellen müssen so biegsam sein wie das Blech selbst, damit sie bei einem Unfall nicht brechen und jemanden verletzen. Sind alle Flächen mit Solarzellen bestückt, kann ein Elektroauto bis zu 6000 Kilometer im Jahr mit eigenem Strom fahren.
Jetzt gehen wir heute von Solarzellen aus, die einen Wirkungsgrad von 20% haben. Aber die Technologie bleibt da natürlich nicht stehen. Wir reden gerade von den nächsten Schritten, sogenannten Tandem-Technologie. Da werden wir keine 20%, sondern 30% haben.
Tandem-Solarzellen bestehen aus 2 photoaktiven Schichten, die verschiedene Wellenlängenbereiche des Lichts stark ausnutzen. So lässt sich mehr Lichtenergie in Strom wandeln und ein Elektroauto weiter fahren.
Und wenn Sie das einbringen, wird aus den 6000 Kilometern werden dann schon 8500 Kilometer.
Das entspricht 60% der jährlichen Fahrleistung eines Pkw in Deutschland. Spätestens an diesem Punkt dürfte die Solartechnik für die deutschen Autokonzerne interessant werden. Bislang forscht lediglich Audi an einem solarbetriebenen Auto und will es zur Serienreife bringen. Mit welchen Firmen die Fraunhofer-Forscher kooperieren, verraten sie nicht. Dafür aber, dass es erste Projekte mit Herstellern gibt, um solare Bauteile und die zugehörigen Produktionsanlagen zu entwickeln.
Ines Rutschmann über Photovoltaik fürs Autodach, zu sehen auf der Automobilmesse in Frankfurt. Das schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße gibt Astronomen derzeit ziemliche Rätsel auf. Wieso? Das verrät Katrin Baumhöfer in ihrer ersten Meldung.
Die Messungen der Universität von Kalifornien zeigen, strahlte es am 19. Mai plötzlich doppelt so hell wie auf allen übrigen Aufnahmen, die in den vergangenen 24 Jahren gemacht wurden. Eine Erklärung dafür gibt es noch nicht. Den Helligkeitsausbruch bedeutet für die Astronomen ein Zeichen, dass Materie in den Schwerkraftstrudel des Schwarzen Loches gesogen wird. Wenn das passiert, erhitzt sie sich und leuchtet auf. Ein großer Asteroid könnte diese Materie sein. Auch Gaswolken, die zwischen den Sternen existieren, werden von den Astronomen genannt. Eine weitere Möglichkeit wäre, dass Sterne, die das Schwarze Loch in der Milchstraße umkreisen, ihm möglicherweise zu nahe gekommen sind und so ein Teil ihrer Gashülle förmlich eingesogen wurde.
Die australische Fauna hat Außergewöhnliches zu bieten.
Das gilt nach Erkenntnissen von Paläontologen der Griffith University in Brisbane insbesondere für eine ausgestorbene Art von Riesenbeuteltieren, die bis vor etwa 10.000 Jahren auf der Hauptinsel des Kontinents und auf der Insel Tasmanien lebte. Die Wissenschaftler haben deren Fossilien untersucht und daraus ein mögliches Aussehen der bis zu 1.000 Kilogramm schweren Tiere rekonstruiert. Wie sie im Fachmagazin PLOS ONE schreiben, hatten die Tiere einen langgezogenen Schädel, kleine Augen und auffallend große und starke Vordergliedmaßen, an deren Enden säbelartige Klauen saßen. Das Ellbogengelenk dieser Arme aber war steif, sodass Graben damit schwierig gewesen sein dürfte. Ihre lange Zunge konnten sie weit herausstrecken, ähnlich wie das heute Giraffen tun.
Kinder von Flüchtlingen mit einer posttraumatischen Belastungsstörung haben ein erhöhtes Risiko für eigene psychische Erkrankungen.
Das geht aus einer dänischen Studie hervor, die sich auf Daten der dortigen Einwanderungsbehörden und des Zentralen Psychiatrischen Forschungsregisters stützt. Demnach war das Risiko für Kinder um 75% erhöht, wenn beide Eltern an einer posttraumatischen Belastungsstörung litten. War nur ein Elternteil betroffen, ergab sich ebenfalls ein erhöhtes Risiko. Für die Mutter um 55, beim Vater um 49%. Das Risiko betrifft nach den Erkenntnissen der Forschenden auch Kinder, die in Dänemark geboren wurden und damit nicht selbst Krieg oder Flucht erlebt haben. Nachzulesen ist die Untersuchung im Fachmagazin The Lancet Public Health.
Zu den Folgen des Klimawandels für die Ökosysteme gibt es zu wenig realistische Experimente.
Zu diesem Schluss kommt ein Team von Biodiversitätsforscherinnen und Forschern, nachdem es mehr als 70 Studien über den Zusammenhang zwischen Klimafaktoren wie Temperatur und Niederschlag und deren Folgen für die Pflanzengemeinschaften ausgewertet hat. Den meisten dieser Studien lägen keine Klimavorhersagen für die jeweilige Region zugrunde. Das schreiben sie in ihrem Fachartikel in der Zeitschrift Global Change Biology. Deshalb gäbe es noch eine große Wissenslücke auf diesem Gebiet, die vor allem durch Freilandversuche gefüllt werden müsse.
Das schwimmende Atomkraftwerk aus Russland hat sein Ziel erreicht.
Wie der russische Atomkonzern Roskosmos mitteilte, legte die Akademik Lomonossow im Hafen der Stadt Pjewiek an. Abgelegt hatte das schwimmende Kraftwerk in Murmansk. Dazwischen liegen gut 3 Wochen Zeit und rund 5000 Kilometer Strecke. Das schwimmende Atomkraftwerk hat 2 Reaktoren an Bord, die im Dezember in Betrieb gehen sollen. Die Energie ist gedacht zur Versorgung der Menschen, die in der schwer zugänglichen Region im Nordosten Russlands leben. Außerdem soll die Anlage Energie für Gas- und Ölbohrinseln in der Nähe liefern. Das millionenschwere Projekt ist sehr umstritten. Umweltschützer sagen, es sei unmöglich, das Kraftwerk vollständig vor äußeren Bedrohungen wie Stürmen zu schützen und warnen vor möglichen Katastrophen. Die Akademik Lomonossow wiegt 21.000 Tonnen, ist 144 Meter lang und 30 Meter breit. Die beiden Reaktoren an Bord werden von 70 Arbeitern betrieben.
Sternzeit, 16. September, Mauro Lykus. Der zornige Benediktiner. Vor 525 Jahren kam in Messina auf Sizilien Francesco Mauro Lico zur Welt. Im Alter von 27 Jahren wurde er zum Priester geweiht, später trat er dem Benediktinerorden bei. Francesco Mauro Lico, oder Mauro Lycus, wie er sich lateinisch nannte, war vielseitig gebildet und beschäftigte sich viel mit Optik, Mechanik, Mathematik und Astronomie. Er beobachtete regelmäßig den Himmel und wurde 1572 auf die Supernova im Sternbild Cassiopeia aufmerksam. 2000 Kilometer weiter nördlich in Schonen, im heutigen Südschweden, brachte die Beobachtung dieser Supernova Tycho Brahe zur Astronomie. Mauro Lycus führte Experimente zur Refraktion durch, zur Brechung des Lichts an Glasflächen und in der Atmosphäre. In der Mathematik entwickelte er die klassische Beweismethode der vollständigen Induktion. 1575 veröffentlichte er ein Werk, das eine flammende Attacke gegen die Idee des Nikolaus Kopernikus war, nach der die Erde nur ein Planet unter Planeten ist, der um die Sonne kreist. Kopernikus, so wütete der Mönch, verdiene eher Peitsche und Geißel als eine Widerlegung. Francesco Mauro Lico starb nur Wochen nach der Veröffentlichung seines Buches im Alter von fast 81 Jahren in Messina. Ob es die Strafe Gottes für diesen Zorn auf Kopernikus war, ist nicht bekannt. 1935 ließen die modernen Astronomen jedenfalls milde walten. In jenem Jahr nannten sie einen über 100 Kilometer großen Krater auf dem Mond Mauro Lycus.
Damit geht Forschung aktuell für heute zu Ende. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ralf Krauter. Machen Sie es gut.